Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Claudia Schmid. Claudia Schmid wurde 1960 in Passau geboren, studierte in Mannheim Germanistik und Betriebswirtschaftslehre und wohnt heute im Rhein-Neckar-Raum. Sie schreibt Kriminelles, Historisches, Reiseberichte, Hörspiele und Theaterstücke. Neben ihren Büchern hat die Ehrenkriminalkommissarin über 5 Dutzend Kurzgeschichten veröffentlicht und ist auch als Kommunikationstrainerin tätig. Für Litcast liest Claudia Schmid 2 Kurztexte, kriminell inspirierend, sowie Der Duft von Holunder in Gretas Garten.
Heidelberg, kriminell inspirierend. Elegant schmiegt sich die Stadt in das heitere Tal. Dort, wo der Neckar den Odenwald verlässt und die letzte Etappe seiner Reise antritt. Völlig unspektakulär wird er sich bald danach in Mannheim mit dem Rhein vereinen, nachdem er zuvor in Heidelberg eine einzigartige Kulisse erhält. Es gibt verschiedene Perspektiven, sich Heidelberg zu nähern. Die romantische, die geschichtliche oder die intellektuelle. Als Schriftstellerin, die neben historischen Romanen auch Krimis schreibt, ist mein Blick zusätzlich ein anderer, denn eine Stadt, die sich bei Sonnenlicht betrachtet, derart heiter und selbst bei Nebel heimelig darbietet, ruft entschieden die Frage nach ihren Schattenseiten hervor. Hat nicht alles zwangsläufig auch eine andere Seite als diejenige, die sich derart offensichtlich präsentiert? Dabei interessiert auch der Aspekt, wie sich die Stadt in den letzten Jahren gewandelt hat. Ein Gang durch Bergheim, dem alten Klinikgelände am Neckar, wo der Wandel gut geglückt ist, mag als exemplarisch gelten. In der Vossstraße beginnend lässt der Spaziergang über die Ernst-Walz-Brücke ins Neuenheimer Feld die Gedanken fliegen. Der Weg gestaltet sich zu Beginn behaglich und beschaulich mit den baulichen Insignien einer Zeit, die gemeinhin fälschlich als die gute alte bezeichnet wird. Auf der anderen Seite des Neckars öffnet sich der Blick und die Gebäude werden klarer in ihren Strukturen. Das neue Klinikgelände nimmt gemeinsam mit Wissenschaftsgebäuden wie dem Mathematikon einen ganzen Stadtteil ein. Die Komplexe sind sachlich gehalten, ohne Verwendung von Baudekor, wie er etwa in der Gründerzeit oder während des Jugendstils üblich war. Nicht alle, die sich auf dem Campus bewegen, wissen oder ahnen indes, dass das gesamte Gebiet unterirdisch erschlossen ist. Unter der sichtbaren existiert eine verborgene, inspirierende Welt mit Gängen und Schächten. Eine gänzlich andere Herausforderung wie die der Neugestaltung des alten Klinikgeländes besteht städtebaulich mit der ehemaligen US-Militärfläche Patrick Henry Village. Wie anregend wäre es ebenfalls für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wenn etwa die Häuser von all dem Leben erzählen könnten, das sich seit den 1950er Jahren bis zum Abzug des amerikanischen Militärs aus Heidelberg hier abspielte. Die Stadt trägt mit dem gesamten Gelände ein Erbe, das eine gewaltige Herausforderung, aber auch eine Chance für die Stadtentwicklung bedeutet. Seit Jahren stehen neben all den anderen Gebäuden die Offiziersvillen längs des leicht geschwungenen, von hohen Bäumen gesäumten Sanjakindo-Drives leer. Der Strom in den Häusern ist abgestellt, die Wasserrohre funktionieren nicht mehr. Konservierter amerikanischer Vorstadtflair aus den 60er Jahren. Man wundert sich, warum Doris Day nicht lachend aus einem der Fenster winkt. Bis zu 8000 Menschen wohnten im Patrick Henry Village mit eigenen Supermärkten und Schulen. Im Sommer 2018 wurden einige der verlassenen Häuser für Besucher geöffnet und die IBA Heidelberg zeigte hier Visionen des zukünftigen Stadtteils. Man darf sehr gespannt auf die Umsetzung sein. Der Serienkiller, der in verwinkelten Gassen wehrlosen Geschöpfen auflauert, ist zum Glück in der Realität weitaus seltener zu Hause als im Krimi-Genre. Im Gassengewirr der Altstadt der UNESCO City of Literature Heidelberg verleitet kriminelle Fantasie dazu, sich in Hauseingänge duckende Schatten vorzustellen. Die breiten, klar definierten Straßen der neu errichteten Bahnstadt erschweren es, jemand unentdeckt zu verfolgen. Hallenschritte auf regennassen Pflaster im historisch eingebetteten Ensemble nicht viel beeindruckender als auf ebenen Wegen zwischen Müttern? Die Welt ist ständig im Wandel. In den letzten Jahren veränderte die digitale Revolution ähnlich nachhaltig und unumkehrbar wie ehemals die Gutenberg-Revolution unser Leben. Mit den Lebensumständen und den Anforderungen an Lebensweisen, ebenso in städtebaulicher Sicht, hat sich auch die Kriminalität gewandelt. Eine Bank zu überfallen ist schon länger kein lohnendes Verbrechen mehr. Von zu Hause aus, gänzlich ohne Gesichtsmaske, lässt sich etwa via Computer mit dem Versenden von Ransomware Geld machen. Ganze Städte könnten lahmgelegt werden, indem man ihnen den Strom abschaltet. Im digitalen Zeitalter eine Katastrophe, der mit Sicherheitssystemen begegnet werden muss. Ein interessanter Krimi ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Kriminalität hat im Laufe gesellschaftlicher Veränderungen differenzierte Ausprägungen, wobei es den Mord aus niederen Beweggründen immer geben wird. Aber Krimi funktioniert nicht nur mit Mord und Totschlag. Nun lese ich als zweiten Kurztext Der Duft von Holunder in Gretas Garten. Ich habe ihn 2021 zu Zeiten der Pandemie geschrieben. Es war einer jener Tage, der länger zu sein schien als andere. Selbst in der Erinnerung nimmt er mehr Raum ein als andere. Danach war vieles für mich anders, klarer in der Wahrnehmung. Die Sonne schien bereits des Morgens mit einer Kraft, welche die Hitze des Tages ahnen ließ. Noch einmal führte mein Weg mich zu dem Garten, in dem ich so viele Stunden verbracht hatte. Es war der Schrebergarten von Tante Greta. Ich nannte sie so, obwohl sie nicht mit uns verwandt war. Sie wohnte, als ich ein Kind war, im selben Haus wie wir. Aus Böhmen war sie vertrieben worden. Ihr Verlobter kam nie aus dem Krieg zurück. Greta fand eine Anstellung in einem Laden. Tag für Tag stand sie sich hinter der Theke, ihre schönen Beine in dem Bauch. Bei meiner Geburt war sie schon ein spätes Mädchen gewesen. So sagte man damals zu unverheiratet gebliebenen Frauen. Auf der Kommode in ihrem Wohnzimmer stand das Foto von ihr und Albert. Am Tag ihrer Verlobung waren sie zum Fotografen gegangen. Er musste so rasch in den Krieg, da blieb keine Zeit mehr für eine Hochzeit. Da oben, sagte sie oft vertraulich zu mir, wenn wir gemeinsam Brombeeren pflücken, sehen wir uns wieder. Albert wartet dort auf mich. Dann hielt sie inne und reckte ihr Gesicht in Richtung Himmel so, als würde sie ihn auf einer der Wolken sehen. Albert musste lange auf Greta warten, aber nun ist sie bereit. Sie trägt ein weißes Kleid. Ich habe es ausgewählt. 93 Jahre, das steht auf dem Sterbebildchen. Ich habe in ihrem Garten Blumen gepflückt und ihr einen Kranz gewunden. Den trägt sie nun. Schon als Kind habe ich sie in ihren kleinen Garten begleitet. Dort baute sie Gemüse an. Sie versorgte das gesamte Haus damit. Wenn der Schäfer mit seiner Herde durch unser Viertel ging, folgten wir ihm mit Eimern und Holzstecken. Damit spießten wir die Hinterlassenschaft der Schafe auf und arbeiteten sie als Dünger in die Beete ein. »Magst du einen Hollertee?«, fragte sie oft im Sommer. Dann lief ich los und sammelte die duftenden Blüten des Holunderstrauches. Aus den Beeren entstand Gelee. Später in der Pubertät habe ich aufgehört, zu Greta in den Garten zu gehen. Als ich Jahre danach wiederkam, mit Anna an der Hand, war es so, als wäre ich nie weg gewesen. Greta erzählte, gemeinsam mit ihr auf einer blauen Bank sitzen, Anna dieselben Märchen und Sagen, denen ich selbst als Kind gebannt gelauscht hatte. Ich durfte nicht zu ihr, als sie auf dem Sterbebett lag. Niemand hielt ihre Hand, als sie sich auf ihre Reise zu Albert machte. Es sei zu gefährlich, hieß es. Man hatte diesen Virus bei ihr festgestellt. Aber ich glaube, Greta war einfach des Wartens überdrüssig. Sie hielt die Zeit für gekommen, endlich ihrem Verlobten zu folgen. Ich ließ ihr ein Tablet bringen, gab ihr mittels Video einen Gruß mit an Albert. Ihr gütiges Gesicht wirkte müde. Auf ihrer Brust, die sich kaum erhob, lag ihr langer weißer Zopf. Ich saß mit dem Priester in der Halle, er trug auf seinem schwarzen Mundschutz ein weißes, gesticktes Kreuz. Bestattungsfeiern waren untersagt, dabei wäre doch ohnehin niemand gekommen. Beinahe alle, die sie kannten, seit sie hier wohnte, waren selbst schon tot oder weggezogen. Greta war die letzte aus einer Zeit, in der man auch eigenhändig Schafköttel einsammelte und das Gemüse damit düngte. Das Knarzen der Sohlen der Sargträger hallte in dem Raum. Sie trugen sie hinaus. Ich habe eine Grabstätte für sie gekauft unter einer Linde. Das hätte ihr gefallen. Lebe wohl, Greta. Grüße Albert von mir. Er muss ein wunderbarer Mensch gewesen sein, wenn ihm eine Frau wie Greta jahrzehntelang die Treue hielt. Zu Hause sprang mir Anna entgegen. Magst du einen Hollertee? Fragte ich sie. Ich war nach der Beisetzung ein letztes Mal in Gretas Garten gewesen. Die Blüten dufteten betörend süß.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Netz unter www.schriftsteller-in-bavue.de.